Hello,
Hello,
hello.
hello. Hi.
Was geht?
Wir sind wieder back. Folge 24, wir sind am Start.
Ja, und diesmal zu dritt. Ne, letzte Folge waren wir ja nur Linda und ich tatsächlich.
Ne?
Diesmal zu dritt, aber das stimmt auch nicht ganz. Wir sind sogar zu viert. Heute haben wir einen Gast dabei. Wir haben die Marie.
Hallo.
Welcome, welcome.
Maries ist da. Maries ist heute da. Wie geht's?
Ja, mir geht's heute ganz gut. Ich bin sehr glücklich, dass ich hier bin.
Oh, schön, schön, schön.
Wir freuen uns auch sehr, dich hier in unserem Dreierlei-Kreis dabei zu haben.
Heute mal Viererlei.
Genau. Richtig schön. Wir sind in Offenbach ganz entspannt. Die Sonne scheint. Das Wetter ist on point. Wir sind gut drauf. Und wir freuen uns heute, dass du da bist und dass wir ein bisschen mehr über dich erfahren können. Und damit die Leute auch wissen, wer du bist, glaube ich, ist eine Vorstellungsrunde auf jeden Fall wichtig.
Genau, genau. Du korrigierst an jeder Stelle, wenn es voll falsch ist. Aber Maries kann man auf jeden Fall googeln. Ich habe es probiert. Stalker-Mode war an. Von daher, I will try. Genau, also du bist Maries Luzzolo, 28 Jahre alt und ein Frankfurter Mädel, born and raised, Bonames. Genau, waren wir immer früher zum Training. Von daher, da schließt sich der Kreis. Deine Eltern kommen aus dem Kongo und du bist beruflich Sportlerin.
Genau.
Und eigentlich schon relativ lange, also seit 13 Jahren, also seit du 15 bist ungefähr, machst du professionelles Weitspringen und bist auch Teil des deutschen Nationalkaders.
Yes.
Ich habe auch gegoogelt, Maries hat schon sehr viele Medaillen gewonnen, deswegen zähle ich die nicht alle auf. Aber so Highlight, du warst Olympiateilnehmerin in Tokio 2020.
Ja. Eskalation.
Und 2021 Gewinnerin bei der Team-EM in Polen.
Genau. Yes.
Wow. Und Sport definiert viel, aber nicht alles. Du studierst auch noch Biologie nebenbei und daneben bist du Ehefrau, Schwester. Du hast zwei jüngere Schwestern.
Genau, zwei jüngere.
Ja. Genau, Tochter, Freundin. Also es gibt noch ganz viel, was dich definiert. Yeah. Deswegen freuen wir uns auf das Gespräch heute.
Ja.
War das richtig?
Haben wir alles gesagt. Eine Sache fehlt noch. Ich bin noch Sportsoldatin.
Stimmt. Ja. Okay, dann haben wir ja alles. Dann machen wir es jetzt ein bisschen noch lockerer.
Wir haben nämlich, wer unsere Folgen kennt, wir haben immer ein Fragenspiel am Anfang und haben uns da auch ein paar Entweder-Oder-Fragen überlegt. Und ich würde einfach mal losschießen und du antwortest ganz spontan.
Okay, oh, ich bin gespannt.
Genau. Du stehst auf morgens. Direkt aufstehen oder Snooze?
Snooze. Auf jeden Fall Snooze. Wow, ohne Frage.
Echt? Really?
Okay, Sportlerin, diszipliniert, bestimmt, die steht direkt auf.
Nee, ich bin wirklich ein richtiger Morgenmuffel.
Okay.
Und mein Wecker ist auch schon relativ früh, aber das ist auch extra früh, damit ich halt so oft wie möglich Snooze drücken kann. Deswegen, ich brauche irgendwie erstmal das Aufstehen und dann auch erstmal im Bett liegen bleiben und noch einkuscheln im Bett.
Ja.
Dann kommt meistens noch mein Kater rein, wird halt noch kuscheln mit dem Kater und dann kann ich aufstehen. Ja.
Das beantwortet nämlich auch unsere nächste Frage gleich. Hunde- oder Katzenmensch?
Eigentlich.
Oder es gibt noch einen Twist, der jetzt unexpected kommt.
Eigentlich bin ich ein absoluter Hundefan.
Okay.
Und ich liebe Hunde so sehr, wirklich. Aber wir haben vor ein paar Jahren, haben wir die Katze bekommen von der Oma von meinem Mann. Und ja, und dann hatte ich plötzlich einen Kater. Und ich saß da und habe mir gedacht, okay, was mache ich jetzt mit diesem Kater? Weil ich eigentlich mich gar nicht als Katzenmensch gesehen habe.
Ja.
Aber ja, mittlerweile ist es so eine Hassliebe-Beziehung zwischen Felix, also das ist
Felix,
mein Kater, genau,
geil.
Felix und mir. Also ich liebe den wirklich über alles, aber Hunde sind schon toll.
Ah, okay.
Ja,
interessant.
Okay, good to know. Genau, dann, das ist, it's a tricky one, weil wir sind auch im Sommer. Wenn du dich entscheiden müsstest, nie wieder Sex oder nie wieder Sommer?
Damn.
It's a hard one.
Nie wieder Sex oder nie wieder Sommer? Oh, ich kann, also wenn ich so dran denke an den Winter, ey, dann werde ich direkt wieder depressiv. Muss ich ehrlich sagen, ey. Aber Sex ist natürlich auch ganz nice.
Ja, ab und zu ist auch nice, ja. Kann man schon machen, ja. Okay, das ist eine richtig harte Frage.
Ist eine harte.
Naja, man kann sich auch selbst befriedigen. Nee. Das wurde nicht ausgeschlossen von Anfang an. Das wurde nicht ausgeschlossen.
Ich finde es so cool, weil wir stellen diese Frage ja jedem und jeder versucht zu cheaten.
Ja. So im Winter fliege ich dann woanders hin, irgendwie so.
Und dann ist ja irgendwo Sommer. Ja.
Oh Mann, das ist wirklich schwer. Okay, ich brauche nochmal kurz. Ich muss wirklich abwägen.
5, 4, 3, 2, 1.
Sommer.
Okay. Nie wieder Sommer.
Okay.
Nee, ich entscheide mich für
den Sommer,
für
also
den
nie Sommer. Wieder Sex.
Ah, nie wieder Sex. Okay. Okay. Also, es ist schon hart, aber ich glaube, ich kann mich auch anders befriedigen. Also, nicht sexuell befriedigen, irgendwie anders befriedigen, sodass ich sehr glücklich bin. Und da hilft die Sonne auch schon sehr. Ja. Weil ich kann nicht mit Wind, nur Winter leben. Oh mein Gott, das geht nicht.
100%.
Mit so viel Dunkelheit und Kälte. Mhm. Oh mein Gott, das geht nicht.
Ja, true, geil. Tricky one. Du hast es so gut tricky gelöst. Und dann interessiert uns natürlich, welcher Song darf nicht auf deiner Trainings-Playlist fehlen? Was bringt dich in eine gute Mut, wo du sagst, okay, hier ist der Vibe da, jetzt kann's losgehen?
Muss schon sagen, Amapiano ist schon momentan das, was ich schon echt höre. Also ganz oft, auch auf Wettkämpfen, im Training. Ja. Ich höre das so, so gern, weil es mich auch einfach motiviert. Es ist einfach gute Laune, es ist gute Vibes. Also das ist das, was ich auf jeden Fall momentan höre.
Hast du da einen Lieblingssong oder einfach komplett so?
Eigentlich so, also fast alle Lieder gefühlt. Aber es gibt ja dann auch immer so Trends, so gerade auf TikTok oder Instagram. Ja. Und dann sind natürlich die Lieder meistens im Ohr. Mhm. Und dann gibt es ja immer gewisse Tänze und dann versuchst du irgendwie nachzutanzen. Und das macht, also irgendwie, das wechselt irgendwie immer, weil es gefühlt so, jedes Lied ist ein Banger. Jedes Lied.
Ja, cool. Ja, schön. Ja, so, das war jetzt ein kurzes Kennenlernen. Ja. Unsere ZuhörerInnen haben dich jetzt mal ein bisschen näher kennengelernt. Aber wir gehen ja noch mal eins tiefer und haben Fragen vorbereitet, so wie immer. Ihr kennt's, dreierlei Fans. Wir haben ja unsere Schüssel mit ein paar Fragen und ja, und du darfst dir dann eine ziehen und du beantwortest dann alle Fragen und wir hören zu und sind begeistert, dass du einfach da bist. Deswegen starte schon mal mit der ersten Frage.
So, wie kamst du zum Sport? Ja, also ich war früher in einem Hort. Also Hort ist eine Kindertagesstätte, für manche Menschen, die es nicht wissen. Ja, das ist oft schon vorgefallen, deswegen. Auf jeden Fall, ich war in der Kindertagesstätte und da haben wir oft Geburtstage gefeiert. Mhm. Und dann haben wir meistens so Spiele gespielt, wo man rennen musste, irgendeinen Ball werfen musste, springen musste. Und dann haben meine HorterzieherInnen gesagt, also meiner Mama geraten, mich in einer Leichtathletikgruppe anzumelden. Mhm. Und dann hat meine Mama mich angemeldet und dann kam ich so, ja, mit 9 oder 10 Jahren so und dann in die Leichtathletikgruppe. Und am Anfang war es noch so, muss ich ehrlich sagen, hatte ich nicht so viel Lust, dorthin zu gehen. Und also ich hatte schon Spaß am Sport, aber es war am Anfang noch so, keine Ahnung, manchmal bin ich hin, dann bin ich mal vielleicht so einen Monat nicht hingegangen, dann bin ich wieder hin und genau. Und
warum? Also
ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich wollte auch einfach gerne mit meinen Freunden einfach draußen auf dem Spielplatz spielen. Und dort war es halt dann, keine Ahnung, wurde es halt ernst und da muss halt trainieren. Und ich kannte dann auch noch nicht so viele. Und die meisten Kinder waren auch nicht regelmäßig da, sodass ich dann irgendwie immer wusste, okay, die ist sowieso da und dann gehe ich da auch gerne hin. Also deswegen war das immer so, ja, nicht so ganz regelmäßig. Aber dann nach den Jahren und dann habe ich ja auch mit den Wettkämpfen angefangen, bin ich dann öfter ins Training gegangen. Und ja, und dann mit 15, ich habe, bis ich 15 war, noch Mehrkampf gemacht. Das sind dann mehrere Disziplinen, die man gleichzeitig macht. Mhm. Und ich habe 7 Kampf gemacht, bedeutet 7 Disziplinen. Und ich bei den deutschen Meisterschaften, beziehungsweise ich habe mich qualifiziert für die deutschen Meisterschaften, für die deutschen Mehrkampfmeisterschaften. Mhm. Aber ich habe mich gleichzeitig auch qualifiziert für die deutschen Einzelmeisterschaften natürlich. Im Weitsprung. Mhm. Genau. Natürlich. Und dann sind wir halt zu den deutschen Meisterschaften gefahren, also zum Weitsprung. Und da bin ich auch noch, ich bin jünger gewesen, also ich war, glaube ich, genau, ich war 15 und die waren alle schon so 16, 17 Jahre alt. Und ich bin halt zufälligerweise dann Dritte geworden. Also bin dann so weit gesprungen, dass ich Dritte geworden bin. Und dann wurde ich von der Bundestrainerin gefragt, ob ich nicht bei einem Länderkampf mitmachen möchte. Mhm. Und das ist ein Länderkampf zwischen Polen, Deutschland und ich glaube, da war noch ein Land. Und dieser Länderkampf war genau am selben Tag wie die deutschen Mehrkampfmeisterschaften. Und da war so, okay, Maries, für was entscheidest du dich? Für einen Weitsprung oder Siebenkampf? Und dann habe ich gesagt, okay, komm, ich mache Weitsprung. Und dann bin ich dorthin gefahren und ab dem Moment war es dann so, okay, mein erster internationaler Wettkampf und jetzt kann man das vielleicht ernster nehmen. Mhm. Und mit 15 habe ich dann angefangen, so genau Leistungssport dann zu machen.
Und wie war es so der erste große Wettkampf international und du hast dich jetzt für eine Sache entschieden, wie war so das Feeling dann?
Also es war sehr aufregend, ich war erst so, wow, ich trete jetzt gegen andere Nationen an, also für mich war das noch so weit weg, ich habe gar nicht drüber nachgedacht, ich war einfach, ich bin einfach dort auf diesen Wettkampf gegangen, zu den deutschen Meisterschaften, ich fand es schon ganz cool, dass ich dort bin, aber ich habe gar nicht gemerkt, wie groß das tatsächlich war und dann wurde es noch größer. Und dann war es so cool, okay, so gegen andere Länder ankämpfen. Ja. Und da habe ich sogar auch noch gewonnen, den Weitsprung-Wettkampf. Oh. Deswegen, das war auch noch mega, mega cool. Und das war schon sehr aufregend für mich.
Und wie war es für deine Familie so, dass die einfach so einen Star zu Hause haben?
Also ich muss ehrlich sagen, meine Eltern haben am Anfang gar nicht gemerkt gehabt, dass ich so gut in der Leichtathletik war. Also die haben einfach... keine Ahnung, die haben mich halt ins Training geschickt, die waren halt nie da und auch erstmal nicht bei Wettkämpfen dabei, bis mein Papa das erste Mal dann gesehen hat, dass ich tatsächlich was drauf habe.
Oh, das ist krass, Leute.
Und und dann bin ich ja dann auf diesen Länderkampf gegangen, da habe ich es erzählt und dann waren die natürlich super glücklich und fanden es auch total krass. Aber ich glaube, die haben immer noch nicht ganz verstanden, dass es wirklich ein groß, also es war für die einfach so ein, halt so ein, einfach so ein Event. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben kann. Einfach so ein ganz stinknormale...
So wie Bundesjugendspieler-mäßig.
Genau, nur ein bisschen größer.
Ein bisschen größer.
Halt,
ne? Okay.
Und ich glaube, es wurde dann erst, weil ab diesem Jahr war es ja dann so, okay, Leistungssport. Mhm. Und dann das Jahr darauf habe ich mich dann noch qualifiziert für die U18-WM. Mhm. Und da war es dann so, ich glaube, weil da auch WM dran stand, so Weltmeisterschaften, war es dann so, oh mein Gott, was? Unser Kind ist jetzt so Weltmeisterschaften. Also da, ab dem Moment war es eher so, okay... Das ist total krass, weil ich kann mich auch noch dran erinnern, wie mein Papa mich dann nach der U18-WM abgeholt hat und dann hat er sogar geweint, weil er so stolz auf mich war.
Proud Dad Moment.
Ja, genau.
Und weil du, also dieser Moment gerade, ich muss gerade selbst heulen. Der Moment, wenn deine Eltern checken, was du machst und stolz sind und so, also das ist schon sehr, sehr schön. Ja. Aber da frage ich mich so, weil das ist ja Leistungssport, ne? Wie wichtig ist ja dann Support von zu Hause oder hast du dir Support von woanders geholt oder, weil ich glaube, man muss ja bei so einer Art von Hobby slash dann Beruf ja schon irgendwie so ein Backup haben, dass dich da die ganze Zeit motiviert und besonders als Kind. Was war da so dein Support?
Also ich muss echt sagen, in meinem ganzen Leben hatte ich immer irgendeine Person, die mir geholfen hat. Also mein Papa war oft in Kongo. Meine Mama hatte dann mich und meine zwei Geschwister, hat sich halt um uns gekümmert. Sie war aber selbst immer arbeiten. Sie arbeitet in Wiesbaden und ist halt mit der Bahn immer hingefahren. Mhm. Und deswegen waren wir auch immer im Hort, also dann fast den ganzen Tag dort. Und deswegen war es halt so gut, dass ich, als ich dann in den Verein kam, dass ich meine allererste Trainerin, die hat sich halt super gut um mich gekümmert. Sie hat sich darum gekümmert, dass ich Wettkampfklamotten bekomme, dass ich Schuhe bekomme, irgendwie von den älteren Kindern oder dass ich dann über irgendwelche Sponsoren irgendwie ein bisschen Geld bekomme, damit ich dann irgendwie andere Dinge noch finanzieren kann oder dann mit ins Trainingslager fahren kann, weil wir hatten halt zu Hause jetzt nicht viel Geld und ich war ja nicht das einzige Kind. Ich hatte ja noch zwei jüngere Geschwister. Ja. Und aber irgendwie, also meine Mama hat mich trotz allem immer unterstützt. Also sie hat war jetzt nie so, dass sie gesagt hat, so, nee, Maris, du kannst es nicht machen, weil das und das und das fehlt, sondern sie hat wirklich mich trotzdem immer dann ins Training geschickt oder wenn ich mal keine Lust hatte, so, Maris, du musst aber jetzt mal ins Training und also sie hat trotzdem immer wieder mich motiviert, ins Training zu gehen und genau, meine Trainerin, die hat mir dann auch immer wieder gesagt, wie talentiert ich bin und dass ich bestimmt auch mal richtig groß werde und dass es echt ganz, ganz toll wird, wenn ich dann mal international starte, was
sie
auch immer.
Hatte
dann,
recht, ne?
Ja, sie hatte recht,
also sie hat das echt gesehen.
Sie hat es wirklich gesehen und ich war eher so, ach, okay, so, ich war einfach so ein bisschen gleichgültig am Anfang, weil ich das noch nicht so ganz geschätzt habe oder nicht so ganz gecheckt habe und genau, aber ich bin super dankbar für die Menschen. Also meine Mama, meine Trainerin und alle anderen, die noch dazu kamen, dass sie mich so unterstützt haben, weil ich bin so glücklich jetzt, wo ich bin, deswegen.
Ja, das ist voll schön, wenn Leute schon früh so dein Talent erkennen und dich einfach so pushen und auch so, dass so deine Familie so mit denen, was sie hatten, versucht haben, dich so zu pushen und dann hattest du jemand, der dann sozusagen den nächsten Step gemacht hat, um dich dann voranzutreiben und das ist eigentlich voll auch schönes Learning generell. Oft ist es so, wenn du einen migrantischen Hintergrund hast, so, ne? Eltern können nicht immer helfen, aber die tun halt das, was sie können. Und wenn du dann außerhalb der Familie jemanden hast, der dich irgendwie noch weiterbringt, ist eigentlich voll schön, da jemanden zu haben. Und voll schön für dich. Ja, guck mal, wo du jetzt bist, ne?
Ja.
Voll schön. Weil du meinst auch so ein bisschen, du konntest es nicht gerade checken, irgendwie auch nicht ganz greifen. Mhm. Lag das vielleicht auch so daran, dass du keine Vorbilder hattest? Oder hast du, weil oft ist es so, wenn du jemanden siehst, der so krass ist in der Richtung, wo man ist, dann denkt man, okay, ich will genauso werden, dann let's go. Oder, das ist so mein erster Gedanke, lag das daran vielleicht, dass du keine Vorbilder hattest? Oder hattest du doch schon welche?
Ich hatte.
Und hattest einfach trotzdem keinen Bock?
Nee, ist ein bisschen random. Mhm. Also ich hatte in der Leichtathletik kein Vorbild tatsächlich, aber, das ist wirklich super random, aber wen ich total mochte, war Ronaldinho.
Also ich weiß nicht warum. Okay.
Ich war ein absoluter Ronaldinho-Fan. Und also so, ist jetzt nicht so, dass ich gerne Fußball geschaut habe, aber ich habe ihn als Sportler gesehen und ich habe immer gedacht, oh mein Gott, ist der schnell und der kann so gut mit dem Ball umgehen und was auch immer. Und das fand ich total cool, wie sportlich der war. Und das war für mich, also keine Ahnung, wirklich ganz komisch, schon echt ein großer Vorbild. Und ich weiß jetzt nicht, ob er jetzt die treibende Kraft gewesen ist, die mich dann so zum Sport getrieben hat. Das weiß ich nicht genau, aber ich hatte irgendwie Ronaldinho, als ich kleiner war, als Vorbild, dann hat es sich schon irgendwann geändert, dass ich dann, als ich dann mehr in der Leichtathletik war, dass ich ja dann auch mehr Leichtathleten gesehen habe und dann war halt so ein Usain Bolt und was auch immer. Und da habe ich gedacht, oh, vielleicht sind das meine Vorbilder. Aber mittlerweile hat sich das alles schon auch nochmal geändert.
Und jetzt bist du einfach selbst ein Vorbild.
Nee, also mittlerweile habe ich schon das Gefühl, also ich sehe jetzt mehr Athleten, wie die trainieren und wie die auch menschlich sind, auch vor allem die da oben sind, sage ich mal. Ja. Und ich finde das echt auch sehr, sehr beeindruckend, wie viel die trainieren, wie viel die aushalten. Da sind Leute mit dabei, die haben auch eine Verletzungsgeschichte und die haben sich so krass da irgendwie zurückgekämpft und das finde ich super beeindruckend. Aber irgendwie ist für mich, finde ich irgendwie sehr wichtig, jemanden als Vorbild zu haben, der jetzt irgendwie in meinem unmittelbaren Umkreis ist, wo ich die Geschichte kenne und deswegen ist meine Mama halt 100% mein Vorbild, weil ich einfach merke, dass sie hat echt so viel mitgemacht und mit drei Kindern zu Hause, ich dann noch die ganze Zeit unterwegs und dann noch meine kleine Schwester, die ist super musikalisch, dann hat sie noch irgendwie in eine Musical-Schule gebracht und dann.
Was hat die für eine Familie, bitte?
Aber echt alle so talentiert. Genau, und dann hat sie noch sich drum gekümmert, dass sie dann in diese Musical-Schule kommt und das ist wirklich, also meine Mama hat so viel für uns getan und so viel auf ihren Rücken getragen, wo ich mir denke, so manche Leute würden absolut zerbrechen und irgendwie hat meine Mama irgendwie jetzt drei erwachsene Kinder großgezogen. Ja. Die eine studiert jetzt Jura, die macht jetzt ihre eigenen Lieder und ich jetzt sportlich, also das ist irgendwie, finde ich, sehr beeindruckend, wie sie das hinbekommen hat. Deswegen ist meine Mama mein Vorbild.
Oh, voll schön.
Ja. Voll schön.
So dieses Vorbilder in der Nähe zu haben und nicht so weit weg, im Sinne von nie erreichbar und man kennt die Geschichte nicht, ist auch so ein schöner Punkt, weil oft ist es auch so, Als schwarze Person zum Beispiel ist es ja oft so, dass du dann Vorbilder in Amerika suchst.
Ja.
Und dann sind die allein schon die Geschichten sind einfach krass unterschiedlich, aber trotzdem, du suchst irgendjemand, der ungefähr so busy aussieht und hoffst dann, dass es dann dein Vorbild, versuchst dann irgendwie voranzukommen, aber es ist voll schön so zu hören, dass es eigentlich schon schön ist, in deiner Umgebung jemanden zu finden, der dich pusht, der dich einfach für dich da ist und auch so, nur nicht mal in dem Sportbereich, sondern einfach für dich dann einfach ein Vorbild ist. Das ist schön.
Vor allem, ich finde das, dann erinnert man sich auch immer so, dass man eigentlich, man braucht keine Vorbilder, die immer das Gleiche machen.
Ja.
Also man kann jemanden haben, zu dem man einfach relaten kann, zu der Story. Man kann ja voll viel übertragen. Also auch jetzt so von einer Leistungssportperspektive braucht man ja nicht immer jemand, der auch weit springt.
Genau.
Weil da das hat man auch so Ziele, sag ich mal. Ja. Aber man kann sich irgendwie auch Vorbilder in seinem Kreis suchen, die vielleicht was ganz anderes machen, aber die Eigenschaften lassen sich sozusagen übertragen.
100%.
Voll schön. Erste Frage und schon so voll viele Insights von dir bekommen. Hast du Bock auf eine zweite Frage?
Ja, klar. So, warte.
Zweite
Hier
Frage.
Hier steht, wie gehst du mit Leistungsdruck um?
Ja.
Mittlerweile, muss ich auch ehrlich sagen, habe ich auch einen Psychologe, mit dem ich auch viel arbeite. Und ich kann es mittlerweile auch sehr gut regulieren, würde ich sagen, den Leistungsdruck. Früher war es schon so, dass, wie gesagt, am Anfang war ich ein bisschen so Larifari. Und dann wurde es ja auch ein bisschen ernster und mehr internationale Wettkämpfe in der Jugend. Und dann war es schon so, okay, jetzt will ich schon so langsamer einfach besser werden oder besser als andere. Ja. und trotzdem, weißt du, dann bist du bei dem Wettkampf und dann siehst du, oh, eigentlich springt weiter und dann willst du eigentlich auch weiterspringen, dann geht das nicht und weil einfach keine Ahnung, Tagesform nicht stimmt und dann zerbricht die Welt irgendwie total auseinander, dann gehst du ins Training und du versuchst ganz viel zu machen und dann bist du am besten noch verletzt und dann denkst du so, oh nein, vielleicht schaffe ich es dieses Jahr nicht in Kader, weil ich nicht weit genug gesprungen bin und also spielen ganz viele Faktoren, was den Leistungsdruck angeht und ja, und ich glaube, das ist so etwas, was das lernt man, das muss man einfach lernen. Und mittlerweile ist es so, dass ich einfach, ich höre halt viel Musik, gerne Musik. Was ich auch mache, ist, ich meditiere auch vor meinen Wettkämpfen. Das bringt mich auch nochmal runter, auch meistens während dem Wettkampf. Einfach nochmal kurz die Augen schließen, mich nochmal darauf fokussieren, was ich jetzt machen muss, was die nächsten wichtige Schritte sind. Und genau, auch ein bisschen Zeit mit Freunden irgendwie verbringen oder mit meinem Mann, einfach damit ich so ein bisschen den Kopf abschalten kann, damit ich nicht nur an Leistungssport und wie springe ich und was auch immer denke, weil das kann auch einen sehr kirre machen. Dann, das hilft schon ganz gut, muss ich sagen.
Ja, es ist halt das ganze Thema Mental Health so, ne, dass da, dass die Balance einfach da ist und es ist auch voll schön zu hören, dass du auch jemand an deiner Seite hast, professionelles, weil das ist ja auch so ein Thema, was man ja auch jetzt überall hört, ne, durch Corona sind auch sehr, sehr viele mental, sage ich mal, nicht mehr so auf der Höhe wie vorher oder hat sich halt vieles einfach verändert und man merkt einfach, dass Menschen nicht nur zum Arzt gehen, weil die irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht, Husten haben, sondern man muss auch jemanden haben, der einfach auch schaut, dass man mental gesund ist und es zeigt auch in deinem Fall, wie wichtig das auch im Sportkontext, Leistungsdruckkontext ist. Ja. Aber ich finde es auch schön, dass du sowas erwähnst wie mit Freunden weggehen und irgendwie mit Ehemann und so, dass man da irgendwie diese Balance hast zwischen, okay, du hast Familie, Freunde, die das, dazu beitragen, dass deine mentale Gesundheit top ist, aber du hast auch jemand Professionelles, der da nochmal anders mal drauf achtet. Meditieren fand ich auch spannend. Also so kurz davor bist du dann so.
Ja, einfach mal wirklich mal die Augen schließen, einfach wirklich mal einfach mal so in sich reinhören. Das tut schon echt ganz gut. Und ich muss auch sagen, ich bin zum Beispiel vor jedem Wettkampf, egal wie klein, großer Wettkampf ist, bin ich absolut aufgeregt. Also wirklich, das Herz ist immer richtig am Pumpen. Und dann brauche ich das halt. Dann brauche ich halt einfach mal, okay, ich muss irgendwie runterkommen und ich muss mich dann, wie gesagt, meine Gedanken sind dann immer ganz schnell so, oh Gott, scheiße, was muss ich nochmal machen? Muss ich darauf achten, das? Und dann ist es schon ganz gut, wenn ich einfach nochmal mich so einfach selbst finde und dann ist auch okay.
So ein Moment der Achtsamkeit sozusagen davor vorbereitend. Super spannend. Was ich auch interessant finde, gibt ihr euch auch untereinander Tipps? Also, weil, wie Anna auch schon angerissen hat, das Thema Mental Health ist, also man spricht einfach generell auch mehr drüber. Ja. Wie ist es unter euch SportlerInnen? Tauscht ihr euch da auch dazu aus? Gibt ihr euch Support?
Ja, das machen wir. Also ich kann mich dran erinnern, nach Tokio, also nach den Olympischen Spielen, bin ich zurückgereist und dann war ich zu Hause und habe mir gedacht, okay, was jetzt? Ich habe tatsächlich danach nochmal versucht, Wettkämpfe zu machen, aber ich war irgendwie mental so durch. Ich war einfach so, okay, ich hatte auch keine Motivation gehabt. Und da habe ich mir gedacht, nee, komm, nach zwei Wettkämpfen habe ich gedacht, komm, ich lass es. Und dann war ich zu Hause und dann konnte ich mich einfach nicht mehr fürs Training motivieren. Es war ganz, ganz schlimm. Ich war wirklich in einem ganz tiefen Loch und mir ging es einfach nicht gut. Und ich wusste nicht, woher das kam. Und irgendwann habe ich gesehen, dass eine Athletin dann mal was gepostet hatte über das Gefühl nach den Olympischen Spielen. Und dann habe ich mir das so durchgelesen und habe gedacht, das ist genau das, was ich fühle, diese Leere irgendwie. Und dann haben es immer und immer mehr Sportler und Sportlerinnen gepostet. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich bin nicht ganz allein mit meinem Gefühl. Und das ist ganz oft so, dass nach großen Meisterschaften wie Olympische Spiele oder auch Weltmeisterschaften, dass Athleten halt in so einem Loch fallen. Also es ist gar nicht so untypisch, aber ich wusste das nicht. Ich kannte das nicht, weil es wurde auch nie drüber gesprochen. Und ich fand es so schön, dass dann so viele Athletinnen dann so rauskamen und dann darüber erzählt haben, wie sie sich gefühlt haben und dass man nicht alleine ist im Endeffekt.
Voll, also voll schön und auch greift ja diesen Gedanken von Community auch nochmal auf, dass man einfach andere Leute hat, die auch mit einem mitfühlen können und so schafft man es auch wieder raus.
Ja. Oh ja. Wenn wir nochmal kurz zurückgehen, du hattest ja auch das Thema Kader und so erwähnt, dass das auch irgendwie so Leistungsdruck macht. Ich glaube, so von außen betrachtet weiß man gar nicht, was das genau ist und warum ist das so Druck? Also warum?
Also es ist so, dass wir, man ist immer für ein Jahr im Kader, also in der Leichtathletik ist es so, wir sind für ein Jahr im Kader und wir müssen bestimmte Normen springen, um im Kader zu bleiben. Und zum Beispiel dieses Jahr muss ich beispielsweise 6,75 Meter springen. Und wenn ich halt diese Norm nicht springe und ich immer nur unter dieser Norm springe, dann kann es halt sein, dass ich aus dem Kader geworfen werde. Bedeutet auch, weil es hängt auch sehr viel dran, bedeutet auch, ich wäre dann nicht mal bei der Bundeswehr, viele Sponsoren würden einfach wegfallen und Gelder würden wegfallen und genau, deswegen ist der Leistungsdruck dann natürlich nochmal höher, weil du möchtest natürlich erreichen, dass du diese Kadernorm hast, damit du halt einfach, das, also finanziell dann noch weiterhin unterstützt,
dass ich dein Leben Miete noch zahlen kann.
Ja, und deswegen ist natürlich da auch immer der Druck sehr hoch für jeden Sportler, weil, wie gesagt, da hängt sau viel dran und wenn du es halt dann mal nicht schaffst, dann stehst du halt da.
Ja. 6,75 Meter. Ich habe gesehen, das hast du schon geschafft.
Ja, genau. Das habe ich schon geschafft. Also Leute, ich
bin viel bist du gesprungen? 6,79?
6,79.
Yay. Ich finde das so faszinierend, weil wir auch so überlegt haben, wie viel ist man in der Schule so gesprungen? 2-3 Meter. Also es ist eine Leistung.
Ja. Auf jeden Fall. Also herzlichen Glückwunsch. Das heißt, auf jeden Fall nächsten Jahr wieder dabei. Als du so meintest, okay, finanziell und so, das ist natürlich, also ne, da machst du so eine körperliche, hohe, auch mentale, krasse, also Riesendruck, mental, körperlich. Und dann musst du noch drüber nachdenken, ob du deine Miete irgendwie nächstes Jahr noch. Das ist so krass viel. Und ich frage mich dann so ein bisschen, ist es dann auch so nochmal anders, wenn man als schwarze Person dabei ist und aus einem, sage ich mal, Umgebung kommt, wo auch Finanzen einfach auch wichtig ist. Also, dass man darüber auch anders nochmal nachdenkt, gibt es da Unterschiede oder ist es tatsächlich so, bei allen Sportlern ist es derselbe Druck?
Es ist eigentlich bei allen Sportlern derselbe Druck, weil es ist halt zumindest schwarz auf weiß, du musst 6,75 Meter oder du musst 6,70 Meter oder was auch immer springen, um halt drinnen zu sein. Deswegen, du musst es halt einfach springen. Da geht halt nichts. Du kannst dann, klar, man kann halt vielleicht sagen, okay, ich war dieses Jahr verletzt. Wenn du verletzt bist, dann kannst du ja auch nichts für, dann kommst du meistens nochmal weiter für ein Jahr und dann wird geschaut. Aber da macht man zum Glück, finde ich, auch ganz, ganz gut. Weil ich meine, es gibt ja auch andere Sportarten, wo man halt nur auf irgendwelche Bewertungen dann zum Beispiel, wo man sich auf Bewertungen verlassen muss, wie halt im Turn und was auch immer. Deswegen finde ich es ganz gut, dass ich halt anhand von einem Maßband dann sozusagen schauen kann, okay, ich bin jetzt so weit gesprungen, bedeutet, ich habe halt safe die Norm und gut ist.
Ja. Eher Fakten als so persönliche Meinung und so true. Also auch anderer Druck.
Dann ja, genau. Ich glaube deswegen, ich glaube, das wäre nochmal ein anderer Druck, wenn ich halt sowas wie Turnen oder Synchronschwimmen oder so machen würde.
Keine Ahnung. Ja, wo dann irgendwie das Äußerliche in Fokus kommt und so weiter. Ja, okay. Krass. Also auch, ich bin voll geflasht. So. Ich denke so, boah, wie machst du das? Aber ja.
Ich finde generell, also deswegen finde ich es voll cool, dass du da bist, weil Leistungssport an sich ist ja für uns, finde ich, voll gar nicht greifbar, weil
null.
So Hobbysportmotivation ist schon, puh, I did something today und dann halt, wie du sagst, hängt irgendwie alles dran.
Ja.
Und ich finde das immer so, wir haben so einen 9-to-5-Alltag. Wie sieht überhaupt denn, also das ist jetzt nochmal voll die Basic-Frage, aber wie sieht so dein Alltag aus? Also musst du jeden Tag trainieren oder?
Ja, also ich trainiere 6-mal die Woche. Und also ich trainiere 6-mal die Woche, das ist 2 bis 3 Stunden. Und dann habe ich aber meistens nochmal Physiotherapie. Früher hatte ich dann zum Beispiel nochmal 2-mal die Woche irgendwie wie so eine Art Reha-Programm, wo ich einfach nochmal so Athletiktraining gemacht habe. Im Trainingslager beispielsweise trainieren wir immer 2-mal am Tag, weil wir dann, ich meine, ich hätte hier auch noch die Zeit, obwohl, nee, hätte ich nicht, aber im Trainingslager ist es dann so, dass ich dann vormittags halt 2 Stunden trainiere und dann nochmal nachmittags 2 Stunden trainiere und dass man mir dann auch irgendwie 6-mal die Woche dann, genau, und dann habe ich halt noch ja Uni, dann beziehungsweise ich schreibe jetzt die Bachelorarbeit oder dann habe ich irgendwelche Interviews oder dann habe ich Sponsoren irgendwie treffen.
Podcast-Aufnahmen.
Podcast-Aufnahmen.
Schwierig. Ne?
Voller Zeitkalender.
Machst du neben den Sport, also du hast jetzt gerade so Sponsoren und dies und das, ich habe auf Insta auch gesehen, dass du so mit ein paar Marken auch arbeitest, dass du hier und da auch mal bei der Sesamstraße warst.
Ja, oh mein Gott.
So erzähl mal, erzähl mal, was sind die Highlights, was fandest du am besten? Sesamstraße, oder?
Sesamstraße, eigentlich ja, muss schon sagen, Sesamstraße war schon richtig, richtig cool. Also ich bin in einem Management, also ich bin in einer Agentur und da habe ich, die kümmern sich dann darum, wenn halt zum Beispiel Anfragen von außerhalb kommen, dass die sich dann mit denen auseinandersetzen und dann reden sie über das Finanzielle, über wann ich Zeit habe, bla bla bla. So, und dann hat meine Managerin mir geschrieben, so hier, ich habe eine Anfrage vom NDR und dann mache ich die Nachricht auf. Und dann steht da so Sesamstraße und ich habe nur Sesamstraße gesehen, war so direkt, ja, auf jeden Fall. Ich fand das so cool. Und dann haben sie, genau, und dann habe ich direkt gesagt, ja, mache ich super, super gern. Wir haben direkt ausgemacht, wann ich hingehen kann und habe da auch gedacht gehabt, so ey, dafür lasse ich auch Training ausfallen. Und und
bin so dann, scheiße auf dem Nationalkader, ich war bei der
Sesamstraße.
Ist wirklich so. Genau, und dann war ich da für einen Tag und dann haben wir meine Folge aufgenommen. Und das ist schon echt mega cool, wenn du halt sowas Cooles angeboten bekommst. Also wann kommt sowas?
Ja.
Also ist total krass. Und dann auch noch so eine Show, die man als Kind immer geschaut hat. Und genau, und ich hatte auch noch ein paar andere. Also ich war noch hier bei, wie heißt es nochmal, The Catch. Das war auch so eine Sendung vom, oh Gott, ich müsste jetzt lügen, Sat.1, glaube ich. Das ist wirklich einfach so eine Fangshow sozusagen. Und da sind 4 Teams, die gegeneinander antreten. Und da sind halt meistens so Promis. Und dann sind noch mehrere Athleten dabei.
Müssen die so Challenges?
Genau, da müsstet ihr so Challenges machen. Genau, okay, und entweder wir wurden gejagt oder wir mussten jagen. Und genau, das war zum Beispiel auch ganz funny. So.
Ja.
Und ja, aber trotzdem die Sesamstraße, das war schon,
Highlight.
Das war ein Erlebnis. Ja, und was ich auch immer sagen muss, ich hatte, es wurde so eine Dokumentation gemacht von mir.
Oh.
Genau, das ist auch noch, glaube ich, noch eine ARD-Mediathek und da wurde ich begleitet, also begleitet zu Olympia.
Ah ja.
Und genau, und das fand ich auch richtig, also am Anfang fand ich so ein bisschen nervig, also nee, ich fand es erst cool, dann ein bisschen nervig, weil die Kameras waren wirklich überall mit dabei. Musste ich mich auch ein bisschen dran gewöhnen. Aber dann, als ich das gesehen habe, war ich so, oh mein Gott, wie toll ist das denn? Also, das sind so ein paar Dinge, die erlebt man und das ist schon, auch allein schon die Tatsache, dass ich sage, ich bin eine ARD-Mediathek.
Ja,
so,
ja, das ist schon so crazy.
Richtig nice. Wie gesagt, also auf Google und YouTube gibt's auch viel. Ja. Nee, da habe ich aber auch so eine, ich glaube, das war auch von der ARD, war das dieses Generation F?
Genau, Generation F. Ja, genau.
Das habe ich am Wochenende geguckt. Sehr interessant, kann man empfehlen.
Das teilen wir auch alles nochmal auf unserem Instagram-Kanal, damit alle so sehen, was bei dir so abgeht. Ja, das klingt auf jeden Fall sehr schön, neben dem Leistungsdruck, dass man trotzdem auch so Erlebnisse hat und also wir haben jetzt hier kein Video, das ist jetzt kein Videopodcast, aber man sieht, wie du strahlst, wenn du so davon erzählst und so weiter. Und es ist voll schön zu sehen, dass das dir immer noch Spaß macht tatsächlich. Ja. Ich würde sagen, wir machen die nächste Frage, wenn du Lust hast.
Ja, gern. So. Wie lässt sich Sport und Privatleben vereinbaren?
Das Spicy.
Also, now we're talking.
Yes. Also, ich würde sagen mal, am Anfang, also wenn man so ein bisschen jünger ist, dann ist halt so Leistungssport und Privatleben so ein bisschen schwierig, weil du bist halt oft irgendwie auf Wettkämpfen unterwegs oder hast dann immer wieder Training und hast dann nicht so viel Zeit halt für deine Freunde, die halt nicht Sportler oder Sportlerinnen sind. Die haben es dann auch nicht so ganz, manchmal nicht so ganz nachvollziehen können, was ein bisschen traurig war. Aber ja, es war halt dann so, okay, ich muss halt trainieren, ich muss halt das und dies machen und habe halt einfach wenig Zeit. Und mittlerweile ist es schon deutlich besser. Also mittlerweile weiß ich auch, okay, ich kann mir meine Auszeit gönnen, ich kann auch mal irgendwie feiern gehen, ich kann auch mal was trinken gehen. Also vor allem, ich brauche das auch, weil ich kann nicht einfach nur zu Hause sitzen und denken so, Sport, Sport, Sport. Und ich darf nur, ich darf das nicht und ich darf dies nicht. Und das ist auch nicht fördernd. Deswegen, ich würde sagen, es ist jetzt besser und ich kann damit besser umgehen. Trotzdem habe ich jetzt nicht so viel Zeit oder Freizeit wie manche andere. Ja. Und, aber ich habe das Gefühl, mein Umkreis versteht das mittlerweile. Also so versteht es, dass ich halt dann wieder mal nächstes Wochenende nicht da bin oder dann vielleicht nicht mit feiern gehen kann oder man nicht trinken kann. Also ich habe schon das Gefühl, mein Umkreis versteht das, ja.
Wir haben ja eine gemeinsame Freundin und dadurch kennen wir uns ja auch. Ja. Und jedes Mal sagt sie, okay, Maries ist jetzt frei, die Saison ist vorbei, let's go, wir müssen die rausziehen, wir müssen mit ihr. Und ich finde es dann so witzig, dass es dann so wirklich, dass die Leute im Kopf haben, okay, Saison ist beendet, let's go, Maries kann rausgehen. Ja. Und ja, das ist schön, dass du halt auch ein Umfeld hast, was komplettes versteht und dass du aber auch für dich so diese Balance hinkriegst, dass du sagst, okay, ich muss auch mal raus, ich muss auch mal tanzen. Oh, übrigens, Leute, wir gehen heute auch feiern.
Ja,
wir gehen auch später mit Afterparty, dann auch später mit Maries und so. Yes. Aber ist es so, wir haben jetzt auch gehört, dass du sehr viel Sport machst, also sechsmal die Woche und so weiter. Wir haben auch erfahren, dass du verheiratet bist.
Ja.
Ne? Wie ist es? Habt ihr dann so, keine Ahnung, Sonntag ist euer Tag oder wie kriegt man das hin, dass man das irgendwie unter einen Hut bekommt? Und dann vielleicht nochmal die Frage, Privatleben, Sport und so, hat man ähnliche Freunde, sind das alles SportlerInnen, ist das Datingleben auch nur in dem Sportbereich, so lebst du in der Sportwelt und bist ab und zu mal kurz draußen oder wie ist das? Das waren jetzt ganz viele Fragen.
Ja, genau. Ich wollte sagen, ich muss erstmal schauen, was zuerst
war. Vielleicht die erste Frage. Daten, Freunden und so. Sind das alles Sportler oder hast du auch andere Freunde?
Meine Ex-Freunde waren tatsächlich nur Leichtathleten.
Ah ja, siehst du?
Glaube ich. Oh, shame on me. Ich glaube, ja. Also, die haben alle auf jeden Fall Leichtathletik gemacht. Und klar, es ist halt einfacher, würde ich sagen, weil die sind halt alle in deinem unmittelbaren Umkreis. Und ich meine, manche sind ja manche auch dabei, die machen es halt auch so lang wie ich. Und wenn du halt immer dann dieselben Leute immer um dich herum hast, dann klar, lernst du mal jemand kennen und dann passiert es mal, dass man zusammenkommt. Und, also ich kenne auch ganz viele, die sind dann nicht mit Leichtathleten zusammen. Also sind dann mit Leuten zusammen halt übers Studium oder über, keine Ahnung, sind Nachbarn oder so. Ich weiß nicht. Aber aber ich würde schon sagen, es ist schon eigentlich ganz typisch für Leichtathleten, also die ich kenne, sind meistens mit Leichtathleten zusammen. Mhm. Also wie gesagt, wir sind so oft zusammen und immer irgendwie unterwegs und
Deswegen ist es schon eine große Community.
Es ist halt einfach eine große Community und es ist, glaube ich, auch einfacher. Genau. Und das Verständnis ist auch besser. Okay. Weil das Ding ist halt, ich bin, wie gesagt, ich bin so oft weg. Ich habe jetzt, ich meine, ich war jetzt vor kurzem in Japan, ich war in Botswana, ich war in Polen, ich bin bald wieder in Polen. Ich bin ständig weg. Meine Saison geht noch bis September. Bedeutet, ich bin die ganze Zeit weg. Ich habe dann auch nicht Zeit, einfach mal zu sagen, komm, wir fahren einfach mal einen Urlaub, für einen Kurzurlaub. Das geht nicht. Ich muss halt trainieren, ich muss halt da sein. Und wenn du halt einen Partner oder eine Partnerin hast, die das nicht macht, das ist schon schwierig. Also du findest einfach wirklich nicht viel Zeit zusammen. Und ja, der Partner oder Partnerin muss es halt irgendwie mitmachen. Deswegen ist es schon einfacher, dann so im selben Business halt eben dann sich zu daten. Obwohl man ja eigentlich sagt, dass man das ja lieber nicht machen sollte. Gibt es nicht diesen einen Spruch? Ich weiß es nicht.
Vereinfacht fuck in the company.
Genau. Genau, den meine ich.
Aber es vereinfacht den Alltag dann an der Stelle. Und dein jetziger Mann ist auch in der Sportbranche?
Genau, mein Mann ist Bundestrainer. Bedeutet, der ist sowieso auch ständig weg. Der ist jetzt aus Paris zurückgekommen. Und ich glaube, der ist nächste Woche auch schon wieder weg. Was ganz cool ist, wir sind international, da er ja Bundestrainer ist und sowieso immer hinfliegen, also irgendwo hinfliegen muss mit den Bundeskaderathleten. Also er ist Bundeskadertrainer für einen Sprint, also 60, 100, 200 Meter und ist aber überwiegend für die 4x100 Staffel zuständig. Und bedeutet, der ist international dann auch immer unterwegs und so bei Weltmeisterschaften, Europameisterschaften sind wir meistens zusammen. Das, was ganz cool ist. Wir waren auch zusammen bei Olympischen Spielen. Ah, das ist auch ein ganz schön großer Flex, muss ich sagen.
Ja. Life Coach.
Ja. Das ist wirklich ein Life Coach.
Oh, schön.
Genau, deswegen, und da ist halt das Verständnis auch nochmal da, weil wir halt, ja, wir sind beide ständig weg. Ich kann verstehen, warum er weg ist. Er kann verstehen, wenn ich weg bin. Da ist es manchmal ein bisschen traurig, weil wir halt dann nicht viel Zeit miteinander haben. Der war auch zum Beispiel 3 Wochen oder 3,5 Wochen im Trainingslager. Davor war ich dann wirklich so eine Woche davor, war ich halt 2,5 Wochen im Trainingslager. Man sieht sich halt im Jahr manchmal nicht so oft, obwohl wir sogar zusammenleben so. Aber so ist es und jeder von uns hat Verständnis für.
Ja, aber irgendwie auch schön so.
Ja, doch. Ich finde es schon echt toll, weil wir reisen irgendwie zusammen. Und das finde ich ganz cool, dass wir so international auch immer ständig da sind. Dass bei einem, ich finde es ja auch schön, wenn David da ist, weil er ist ja eine Stütze für mich. Und wenn ich das dann mal brauche vor oder nach dem Wettkampf, dann ist er halt da. Oder auch während dem Wettkampf, wenn er natürlich Zeit hat, dann guckt er natürlich auch mal drüber und so. Und das ist schon auch ganz cool. Nee, das ist schon, finde ich schon schön, dass es so ist.
Wie sie lächelt.
Wirklich so süß, man merkt richtig. Sehr schön, voll schön.
Aber du meintest, er ist Trainer, aber er ist jetzt nie dein Trainer gewesen.
Es ist nicht. Das wird, glaube ich, auch nicht gehen. Ey, das war,
es gibt so Grenzen.
Es gibt Grenzen, ja, 100%.
Ja, schön. Ja, wollen wir die letzte Frage uns anschauen?
Gerne. Okay, die letzte Frage ist, was würdest du anderen schwarzen Frauen mitgeben?
Badaboom.
Badaboom. ich glaube, also einmal, um einfach zum Beispiel einfach nur Sport zu machen, sich dafür zu motivieren, Sport zu machen, würde ich schon sagen, such dir deine anderen Freunde und mach das zusammen. 100%. Weil es war für mich ein ganz großer Faktor, dass Freunde in der Leichtathletik oder in der Gruppe sind und wo ich mich dann motivieren kann, immer hinzugehen, immer ins Training zu gehen. Und das, ich glaube, wenn man sich dann zusammentut und sagt so, okay, komm, wir leiden zusammen, dann, ja, ist es so ein geteiltes Leiden. Deswegen auf jeden Fall mit Freunden das machen. Und vor allem schwarze Frauen, also ich habe natürlich ja auch viel Rassismus erlebt im Sport, weil das, man muss auch einfach sagen, man denkt halt oft, dass Sport halt eben frei von Rassismus ist, was halt absoluter Blödsinn ist. Im Sport gibt es Rassismus, das sieht man ja auch momentan auch beim Fußball. Ganz doll, auch wenn der Fußball oder zum Beispiel jetzt die Eintracht Frankfurt hier ganz laut immer, wir gegen Rassismus, die machen ja schon auch viel, aber trotzdem ist der Sport nicht frei von Rassismus. Und ich war früher hatte ich immer das Gefühl, dass der Sport so ein Safe Space für mich war. Einfach, ich bin in den Sport gegangen als schwarze Frau und ich hatte diese, keine Ahnung, nicht in der Schule nicht immer diese blöden Blicke oder oh, warum siehst du so aus und bla 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 bla. Und im Sport oder in meiner Gruppe waren halt auch noch andere schwarze Sportlerinnen da und das war halt ganz schön, weil ich dann nicht alleine war und ich habe mich einfach wohl gefühlt. Und deswegen sage ich halt oft so, okay, sucht euch eure Gruppe oder sucht euch eure Freunde, wo ihr euch safe fühlt und macht das zusammen. Weil ich habe so viele Unsicherheiten auch irgendwie, irgendwie hat sich einfach in mir gebildet während dem Sport, weil ich halt auch oft dann, am Ende war ich dann irgendwie die einzig schwarze Person im Sport und dann, klar, fühlt man sich sehr einsam und allein und wenn es dann um das Thema Rassismus geht, hat keiner irgendwie Verständnis für und ja, das ist schon super, super anstrengend, wenn du dann Leuten halt was erklären musst, dass es überhaupt existiert, so Rassismus gegenüber Schwarzen, das ist sehr frustrierend und dann halt auch noch als Frau und ja, es ist halt schon sehr anstrengend. Deswegen bin ich ja mittlerweile auch bei Athleten Deutschland. Das ist so ein Verein und dort haben wir eine Antirassismusgruppe. Und da setze ich mich halt sehr dafür ein, dass sich halt People of Color halt eben in Sportvereine sich wohler fühlen. Und dass der Verband auch deutlich mehr machen muss und sich mehr positionieren muss, was Rassismus angeht. Und deswegen habe ich das Gefühl, jetzt wo ich auch ich kenne halt sehr viele, also in dieser Gruppe sind sehr viele schwarze Personen, ob jetzt aus der Leichtathletik oder andere Sportarten, aber es ist so schön, dass ich da noch andere Leute habe, weil wir können es tatsächlich austauschen. Ja. Ich kann endlich mal über die Dinge sprechen, die mich dann stören oder wenn irgendeine Person irgendwie wieder was gesagt hat, dann weiß ich, wohin ich gehen kann. Deswegen immer ist es wirklich gut, wenn man halt seine Freunde sucht, die halt eben, ja, Safe-Space-Freunde, würde ich sagen. Und dann das halt dann gemeinsam machen und dann fühlt man sich nicht einsam, würde ich sagen.
Ja. Sehr schön. Schön. Also Support, ich habe so mitgenommen die ganze Folge schon, Supporter finden.
Ja.
Leute, die dich auch weiterbringen und die du auch weiter, also ja, wie sagt man, deine Community finden. Ja.
Weil zum Beispiel in meiner alten Gruppe habe ich auch immer noch Kontakt, also mit denen ich halt auch angefangen habe mit dem Sport. Die waren auch letztes Jahr bei meiner Hochzeit, meine alte Trainerin war da. Deswegen, das ist schon ganz schön. Das sind halt so Menschen, die ich niemals vergessen werde und die mir das Gefühl gegeben haben, okay, ich fühle mich hier zu Hause und das, was ich mache, ist richtig und gut. Und ja, deswegen.
Ja. Also man merkt ganz stark, besonders wenn man Leistungsdruck oder Leistungssport, also erstmal Leistungssport macht, dass man ein Supportsystem braucht sozusagen, das, was Laura auch so ein bisschen mitgesagt hat, ne, von in der Familie, wenn es dann bis dahin geht, dann außerhalb der Familie und dann nochmal Freunde braucht, die verstehen, was man macht und dich pushen. Und wenn du ein Thema hast, wie ich bin eine schwarze Frau, auch da wieder schaust, okay, wen findet man, wie kann man sich aufteilen, wie kann man überhaupt über Dinge sprechen. Und es zeigt ganz gut, jetzt fern von jetzt Leistungssport, dass es auch allgemein immer wichtig ist für die Themen, die man, die einfach wichtig für einen sind, dass man sich da 100% immer Leute sucht, die dich supporten, die dich irgendwie verstehen und dich irgendwie dann auch vorantreiben, wenn du so ein Ziel hast. Und es ist irgendwie voll schön, das dann so aus deiner Sportperspektive auch mal zu hören. Das war jetzt so ein Zusammenhang.
So ein schöner Abschluss.
Ja. Fand ich voll schön so. Also super schön, dass du da warst.
Ja, danke schön nochmal.
Es war ein super angenehmes Interview, Gespräch mit uns allen. Und also sehr viele Punkte auf jeden Fall auch mitgenommen. Und ja, Leute.
Ihr wisst
Bescheid. Spotify, 5 Sterne, nicht 1 Stern, nicht 2, nicht 3, 5 Sterne. Folgt uns auf Instagram wie immer. Und ja,
folgt Maries auf Instagram.
Oh mein Gott, natürlich. Maries auf Instagram. Wir schreiben auch alles nochmal rein und teilen das nochmal alles.
Natürlich. Auch die Insights und die Links und so.
Alles.
Yes.
Dann.
Dankeschön.
Dankeschön.
Ich danke euch. Bye.
Tschüss.